besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, bei dem wir uns besser kennenlernen, um vielleicht irgendwann Freunde zu werden. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und mir gegenüber sitzt zumindest virtuell
Oliver Vnuk. Das ist mein, ich hänge gerade noch gedanklich an dem, was du gerade gesagt hast mit dem Freunde werden. Wie inflationär bist du so mit dem Begriff Freunde?
Inflationär würde ich nicht sagen. Also man sagt ja Amerikanern nach, dass die jede oberflächliche Bekanntschaft gleich als Freund, als Friend bezeichnen. Hm. So würde ich es jetzt bei mir nicht sehen. Ich sinniere aber auch selten über den Moment nach, an dem ich begonnen habe, mich gewissen Menschen in meinem Leben freundschaftlich verbunden zu fühlen. Irgendwie fadet man da so langsam rein, gefühlt. Mhm. Von mhm. Fremden hin zu Bekanntschaft hin, womöglich irgendwann zu Freunden. Mhm. Irgendwie, ich glaube, das ist so wie bei vielen anderen Dingen, man erkennt es, wenn man es sieht. Oder spürt.
Ja, ja, das kann schon sein. Wir wollten ja eigentlich mit deiner Kategorie einsteigen. Jetzt sind wir schon wieder so im Thema drin.
So, ne? Sieht's aus. Ja, wir sind einfach so die Typen, die immer gleich auf den Punkt kommen wollen. Aber ihr wollt ja bestimmt auch wieder unsere Kategorie hören, die da heißt das lockere Geplänkel. Vielleicht lassen wir es wirklich so drin. Keine aufwendig produzierten Jingles. Mein Mund ist die Jingle-Maschine. Oliver, was hast du denn in letzter Zeit so gemacht?
Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich viel gearbeitet. Wir drehen gerade eine neue Folge von Nord-Nord-Mord. Ich bin gerade auf Sylt und fange Mörder jetzt vor allem Tag und Nacht. Das ist mein Job gerade.
Ja.
Es ist kalt und es windet und aber wir haben tolle Leute, die alles dafür tun, dass unser Gesicht nicht einfriert während des Sprechens und Spielens. Also mir geht's gut, ich bin in meinem Element, ich darf mit den Leuten arbeiten, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren arbeite, mit denen ich in einer freundschaftlichen Verbindung bin.
Ja.
Ja, das ist halt das Tolle an so einer Serie, in so einer Reihe. Wir sind jetzt im 17. Jahr. Und erstens ist es natürlich toll, permanent irgendwie so eine Arbeit zu haben und auch vor allem auch gibt es ein Gefühl von Sicherheit zu wissen, dass ich nächstes Jahr wieder 3 Filme drehen darf. Gerade in der Zeit, wo alles so unsicher ist beruflich und überhaupt unsicher. Aber und andererseits ist es aber auch toll, immer wieder an einen Ort zurückzukommen, wo Leute sind, mit denen man dann aber auch die Zeit dazwischen groß gar nicht vielleicht kommuniziert hat. Aber man setzt immer wieder da an, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Und teilweise unsere Maskenbildnerin, die ist seit 15 Jahren da, unser Beleuchter ist seit 15 Jahren da und so. Und das ist einfach toll, weil man dann so man kennt die Familien, man ist ein Teil von deren Leben und umgekehrt und das ist schon klasse, schön.
Ich bin ein bisschen neidisch, als Künstler ist man ja, also du bist auch Künstler, aber ich bin eine andere Art von Künstler und zwar die Art, die meistens alleine in einem stillen Kämmerlein sitzt. Ich finde es ganz toll, dass Filme oder Serien, dass das so eine kooperative Aufgabe ist und ne, dass man dann wirklich so Zweckgemeinschaften bildet, die irgendwann vielleicht über den reinen Zweck hinausgehen, so würde ich das jetzt mal in andere Worte fassen, wie ich das verstehe, was du sagst. Ja. Also das stelle ich mir ganz, ganz toll vor. Und ich kriege das immer so in Ansätzen mit, wenn ich meine Lesebühne habe oder wenn ich mal auf Buchmessen bin. Und dass du das regelmäßig über längere Zeiträume hinweg erleben darfst, finde ich wirklich toll. Also
ja. Und was ja. Übrigens noch toll ist, wir hatten vor 2 Tagen Stromberg-Premiere.
Ja.
Und das war auch super geil in Berlin und morgen ist die Premiere in Köln und morgen ist Kinostart von Stromberg. Und es ist auch ein Laden, in dem ich mich so viele Jahre zu Hause gefühlt habe. Diana Stelli, die Tanja spielt, meine Frau, mit der hatte ich weiß nicht, 250 Drehtage bestimmt und mit Bjarne und Christoph und Milena und so und allen, die dazugehören, habe ich auch 10 Jahre oder 11 Jahre Stromberg verbracht. Das ist schon auch ist toll. Und auch sind natürlich auch Freunde dabei.
Ja.
Das.
Ich kann mir das als außenstehende Person überhaupt nicht vorstellen, dass ihr auf eine andere Weise miteinander interagiert als in euren Charakteren.
Gott, das wäre ja schlimm.
Ja,
das
ja, ich
ja
weiß.
Wirklich schlimm.
Ich weiß, ich weiß. Ich bin auch jetzt nicht jemand, der. Es gibt Joe Gerner, also derjenige, der Joe Gerner spielt bei GZSZ. Wie heißt der nochmal?
Ja.
Ich habe den Namen vergessen. Jedenfalls der Schauspieler. Der Schauspieler hat schon des Öfteren berichtet, dass er auf der Straße manchmal angefeindet wird. Weil er ja der Bösewicht ist in der Serie.
Ja.
Also ich kann schon zwischen dem Realen und dem Fiktiven unterscheiden. Nichtsdestotrotz ist Stromberg so natürlich und fühlt sich so nah an der Realität an, dass ich mich auch manchmal erinnern muss, dass es eben keine Dokumentation, sondern nur eine Fake-Dokumentation ist.
Mhm.
Das hab ich immer an euch bewundert, wie gut ihr das hinbekommt. So echt zu
ja,
sein.
Ja, ist natürlich auch eine extrem gute Vorlage von Ralf Husmann, toller Regisseur mit Arne Feldhusen, ja.
Ja.
Genau. Und was bei dir so? Was hast du so? Was sind deine Themen zurzeit im Leben?
Ich muss leider kurz politisch werden. Ich war bei einer Veranstaltung von Nico Semsrott in den letzten Tagen. Vormittags, an einem Sonntagvormittag im Zentralkomitee, in dem du ja auch bereits auftreten durftest. Und Nico Semsrott hat hat das Ganze unter dem Banner Mal was anderes angekündigt. Der Eintritt war letzten Endes nur so eine Art Schutzgebühr oder kostendeckend, 5 €. Und da sollte man dann einfach mal vorbeikommen und sich anhören, was er denn für einen Plan hat. Man wusste, es geht irgendwie um was Politisches, aber deutlich mehr wusste man nicht. Und das habe ich dann jetzt die Tage erfahren, worum es gehen soll. Und zwar um ein mögliches AfD-Verbot. Und was man tun könnte, um das eventuell voranzutreiben. Kurz zusammengefasst die Idee, man verändert das Framing. Man sagt nicht, wir demonstrieren für ein AfD-Verbot, sondern wir demonstrieren dafür, dass das einfach mal juristisch geprüft wird, ob das, also dass es einfach mal vor einem Gericht verhandelt wird, ob das notwendig ist oder nicht. Wir sind alle keine Juristen, können das eh nicht beurteilen, aber wir finden, in Deutschland herrscht immer noch Ordnung, Recht und Ordnung, und deswegen sollte man das zumindest mal juristisch überprüfen im Rahmen eines Verfahrens, ob das gemacht werden sollte oder nicht. Ganz grob zusammengefasst, er hat eine Stunde drüber geredet, ne? Das kann ich natürlich jetzt nicht hier so wiedergeben. Fand ich mal einen erfrischenden neuen Ansatz, zumal Nico Semsrott, ich weiß nicht, kennst du den? Hast du schon mal irgendwas von ihm gesehen?
Nee, keine Ahnung.
Das ist so ein Comedian eigentlich, der so das Thema Depression so ein bisschen für sich besetzt hat. Das heißt, er tritt immer in so einem schwarzen Hoodie auf, hat sich auch immer so die Kapuze aufgesetzt.
Ah, doch, dann weiß ich, wer das ist.
Ja, alles klar.
Ja, genau.
Genau, redet nicht mit sehr viel Emotion und hat halt eben diese Themen für sich.
Mhm.
Ist andererseits aber auch relativ politisch, wie man jetzt zum Beispiel daran merkt. Und der kann natürlich sehr gut auf der Bühne performen. Also das heißt, das Thema war zwar im Prinzip fast schon trocken, würde ich sagen.
Mhm.
Aber ich fand es irgendwie witzig zu hören oder cool mit anzusehen, wie man auch das irgendwie auf eine unterhaltsame, mitreißende Art und Weise aufbereiten kann.
Genau. Ja, sehr gut.
War ich. Genau. Ja. Und ich würde sagen, das war dann auch schon unsere Kategorie. Dum, dum, dum. Das lockere Geplänkel. Und dann gehen wir schon in das Schwerpunktthema der heutigen Folge hinein.
Ja, Freundschaft.
Und da stolpern wir auch direkt wieder in die nächste Eingangskategorie. Ich habe natürlich auch wieder Wissen rausgesucht. Unsere kleine Wissensecke. Nur ein bisschen was vorweg gesagt. Ich habe recherchiert, die Deutschen haben im Schnitt 3 enge Freunde. Freunde fürs Leben sind eher die Ausnahme als die Regel. Nach 7 Jahren, also das hat man in so einer großen Gruppe von Menschen, ich glaube über 20.000 Menschen hat man das untersucht, nach 7 Jahren sind die Hälfte der Freundschaften wieder vorbei. Also man sagt ja immer, such dir lieber Freunde statt eine Beziehung, da hast du länger was von, das hält ein Leben lang, scheint aber nicht die Regel zu sein.
Kommt drauf an, was man mit den Freunden so macht, also weiß ich nicht. Da mehr von hat. Aber
ja, gut. Es geht da, glaube ich, eher so um diese emotionale Seite. Es gibt natürlich auch Friends with Benefits.
Ja.
Was in der
8 Freunde und 27 Kinder.
Und was in letzter Zeit häufiger Thema war, unter anderem in den sozialen Medien, das ist die sogenannte Male-Loneliness-Epidemic. Es wurde des Öfteren kolportiert, dass immer mehr junge Männer keine engen Freunde in ihrem Leben haben. Dann wiederum habe ich jemanden gesehen, der da andere Studien herangezogen hat und die gezeigt haben, dass das schon seit Jahrzehnten ein Problem ist. Dass es eine relativ stabile Zahl von so circa 20% der Männer gibt, die keine engen Freunde haben. Das war wohl auch schon in den 80ern.
Und bei Frauen ist es nicht so, oder?
Nee, bei Frauen ist es tatsächlich nicht so ein ausgeprägtes Problem, ja.
Was sind junge Männer? Bin ich auch noch junger Mann?
Nee. Ich aber auch nicht. Tut mir leid. Ich bin ungern der Überbringer der schlechten Botschaft, aber als junger Mann gelten hier Männer unter 30.
Ah, verstehe. Ja, okay. Wobei das natürlich hinten raus dann wieder auch wahrscheinlich Thema wird, ne? Also dann im letzten Drittel des Lebens oder so.
Das stimmt. Da können sich natürlich auch nochmal so ganz eigene Probleme ergeben, wenn der Freundeskreis dann irgendwann wegstirbt beispielsweise.
Ja, oder weil man eben keine Freunde mehr hat, weil man dann, da sehe ich mich ehrlich gesagt, dass man immer weniger Freunde hat, weil man die Langzeitbeziehungen sich von denen teilweise eben getrennt hat und dass es dann ja auch immer schwieriger wird, Freunde zu finden, weil du ja in diesen sozialen Kontexten nicht mehr bist, wie Schule oder Arbeit oder beziehungsweise auch irgendwann vielleicht auch mal andere Ansprüche hegst an Freundschaften und es deswegen nicht mehr so leicht ist, da einen Glückstreffer zu bekommen.
Ja, man sagt ja auch, dass es immer schwieriger wird, in höherem Alter, in unserem biblischen Alter, Freunde zu finden. Also das ist etwas, was viele berichten.
Voll, kann ich dir 1:1 unterschreiben.
Ja.
Also, es ist auch ein Thema, deswegen habe ich es ja auch zum Thema in meinem Buch gemacht. Mhm. Oder in unserem Buch, was du da doch so toll illustriert hast, ist also ich finde, es beschäftigt mich schon sehr, weil ich, glaube ich, angefangen habe in meinen 40ern erst den Mut zu entwickeln, mich von Freundschaften, bei denen ich immer gedacht habe, was ist denn das, warum fühle ich mich denn nicht so toll oder was stört mich denn, wenn ich denjenigen treffe oder wenn ich da nach Hause gehe und merke, irgendwas stimmt nicht. Und dann mir klar wurde, dass es dann halt so eine Wertediskrepanz gibt, dass man eigentlich sich gar nicht mehr richtig zuhört oder dass es vielleicht auch nur darum geht, irgendwie eine Tankstelle, eine Energietankstelle für den anderen zu sein und so halt, ne? Und dass es dann halt eben besser ist, wenn man sich trennt oder dass man eben nicht mehr gewillt ist, einen bestimmten Ton zu akzeptieren oder einen bestimmten Status auch, ne? Weil jeder spielt ja dann eine bestimmte Rolle und der eine hat Tiefstatus, der andere hat Hochstatus oder es ist eben nicht ausgeglichen.
Mhm.
Und dann, ja, und so habe ich, glaube ich, echt jetzt in den letzten Jahren zweieinhalb richtig wichtige Bindungen nicht mehr. Und das ist dann schon einerseits traurig und ich vermisse die auch, aber es ist schon auch interessant zu sehen, dass wenn man, als ich dann angefangen habe, mich nicht mehr zu melden oder dass man auch gesagt hat, ganz klar gesagt hat oder klar zu erkennen gegeben hat, das war's jetzt, dass da auch keine Bemühungen von der anderen Seite stattfand. Ne? Also es gibt ja die Anrufer und die Angerufenen. Also mich hat sich dann auch keiner gekümmert. Mir wurde nicht hinterher telefoniert und geguckt, wie man die Freundschaft nochmal kitten kann oder nochmal klärende Gespräche oder so oder nochmal irgendwie nach einer bestimmten Zeit der Ruhe nochmal geguckt wird, ob man nochmal anbindet. Das ist eigentlich nicht so passiert.
Ja. Ja, wahrscheinlich, weil das auch nicht so eine Situation ist, für die es Vorbilder gibt oder wie auch immer. Also man macht ja in romantischen Beziehungen durchaus im Laufe seines Lebens mal Schluss oder es wird mit einem Schluss gemacht. Aber mit Freunden Schluss machen, also wirklich so ein Gespräch zu führen, dass man sagt, okay, es geht ab diesem Punkt hier nicht mehr weiter, könnte ich mir vorstellen, dass das die andere Person dann auch überfordert. Also ich verstehe das so, dass du hast wirklich auch ein klärendes Gespräch mit der Person geführt und gesagt, so wie es jetzt ist, bringt mich das nicht mehr weiter im Leben, möchte ich das eigentlich nicht weiterführen oder ist es mir so ausgefadet?
Ich glaube, so in Klarheit bin ich nicht gegangen, aber es waren dann halt Situationen, wo es dann relativ klar war.
Okay.
Also wo es entweder einmal, wo es dann eskaliert ist. Und dann es so krasse Themen gab oder wo sich die Umstände so verändert haben aber wo es dann halt so klar war, dass dann halt ab dem Moment nichts mehr weiter passiert ist. Und selbst wenn man in einem Streit oder in so einer ungeklärten Situation sich befindet und man merkt von beiden Seiten, es wird sich nicht mehr bemüht, dann ist es klar. Dann hat es anscheinend tatsächlich keine Bedeutung mehr füreinander.
Ja.
Oder es verliert so drastisch die Bedeutung oder man ist eben über diesen Punkt schon hinweg und das ist besonders tragisch, wenn man den Respekt voreinander verloren hat.
Mhm.
Weil man dann für den anderen, wo man merkt, entweder redet jemand mit mir in einer Art, wo ich denke, das ist so respektlos und so grenzüberschreitend, dann ist so oder so ein Moment erreicht, wo es eigentlich kein Zurück mehr gibt. Ist ja auch in der Liebe so.
Ja.
Also auch in der Paarliebe. Also ich liebe meine Freunde ja auch durchaus. Mhm. Hab Liebe für die. Aber in der Paarliebe ist es ja auch so, wenn du den Punkt erreicht hast, dass der Respekt flöten geht, dann ist eigentlich schon alles vorbei.
Ja, stimmt. Ja. Sehe ich genauso. Was ich auch in Freundschaften problematisch finde, ist, wenn es ein Ungleichgewicht gibt zwischen dem Interesse, was der eine an dem anderen hat und umgekehrt. Also ich habe längere Zeit eine relativ gute Freundin gehabt, bei der ich das Gefühl hatte, dass ich die ganze Zeit nur ihre Probleme löse, die ganze Zeit mir nur ihre Probleme anhöre. Und sie hat mir aber nie Fragen zu meinem Leben gestellt.
Ja.
Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich mich bei ihr irgendwie mal ausheulen könnte oder um Rat fragen könnte.
Ja, das ist krass. Ich hatte auch eine sehr enge Verbindung. Und bis meiner Freundin und mir aufgefallen ist, dass diese Person nie fragt, wie es uns geht.
Ja.
Mhm. Die fragt nie, wie geht's dir? Nie.
Ja.
Dann dachte ich, hat die Angst vor der Frage? Also kann es sein, dass man Angst hat vor der Frage? Also, dass man Angst vor der Antwort hat auf die Frage? Aber das kann doch nicht. Und die Person hat auch immer nur über ihre Projekte gesprochen und so oder vorwiegend. Und ich habe das immer nicht kapiert. Warum fragt er nicht, wie es einem geht?
Ich glaube, das ist oft auch einfach mangelndes Interesse, muss man leider so sagen.
Ja, ja. Wahrscheinlich. Ja. Oder auch Angst davor zu hören, dass es entweder einem schlecht geht oder dass es einem besser gehen könnte als der Person selbst.
Ja.
Ich habe mich mal ausbilden lassen als Deep Listening Trainer. Also das ist so eine Form des tiefen Zuhörens, die in der Sterbebegleitung entwickelt wurden von einer buddhistischen Psychologin.
Mhm.
Und da geht es eben darum, dass man einen Raum schafft, einen professionellen Raum, also in einer professionellen Atmosphäre zum Beispiel, Arzt, Patient, Pfleger, Sterbender, dass man im Grunde genommen einen Raum schafft, in dem man dem Sprecher die bestmögliche Atmosphäre liefert, um sich zu äußern, um seine Ängste, also zum Beispiel, dass ich einen Patienten, wo ich weiß, ich habe 10 Minuten für den Zeit, wie schaffe ich es, dass der seine Ängste losführt und alles mitteilt in einer lockeren Atmosphäre, was ihm wichtig ist. Und während dieser Ausbildung zum Deep Listening Trainer habe ich eben gelernt, was tiefes Zuhören wirklich bedeutet. Und das bedeutet natürlich nicht, das Gehörte mit der eigenen Biografie abzugleichen. Tiefes Zuhören bedeutet auch nicht, wenn du sprichst, dass ich gleichzeitig schon nachdenke, was ich gleich sagen werde.
Mhm.
Und es geht eben nicht darum, also was ich mit dem Vergleichen meine, ist, du erzählst mir jetzt was und ich sage, natürlich im Podcast manchmal schwierig, weil da sollte man wenig Gesprächspausen lassen.
Naja, das ist auch eine andere Art von Gespräch.
Genau. Natürlich ist es so, dass ich dann sage, oh, du hast das erlebt, okay, krass, aber ich habe noch was viel Krasseres erlebt.
Ja.
Bei mir war es nämlich so und so, ne? Und das ist eben auch das Missverstehen von Zuhören oder dass ich eben keine Gesprächspausen aushalte. Weil gerade beim tiefen Zuhören ist es super wichtig, den anderen den Raum zu lassen, in der Stille und diese Stille auch zu halten, weil die meisten Lösungen kommen, nachdem der Sprecher sich Zeit genommen hat und sich gewahr wurde, dass ihm Zeit gelassen wird, selber auf einen Lösungsansatz zu kommen. Mhm. Und also das hat sehr viel verändert für mich, nicht nur in Freundschaften, sondern auch in schwierigen, auch in interfamiliären Situationen konnte ich damit echt Konflikte lösen, indem ich gelernt habe, wie man richtig zuhört. Und das hat meine Freundschaften, die ich hatte und auch die ich habe, wirklich intensiviert.
Ich bin auch ein guter Zuhörer, ohne jetzt ein entsprechendes Training absolviert zu haben. Ich denke, da spielen auch noch andere Dinge eine Rolle, aber ich bin halt einfach sehr fasziniert von anderen Menschen und bin fasziniert davon, wie sie so ticken. Und deswegen höre ich auch tatsächlich aus aufrichtigem Interesse, was bei anderen so los ist, gerne zu und habe gerne mit anderen Menschen zu tun. Ja. Ich will es jetzt nicht so negativ die ganze Zeit angehen, was ich tatsächlich auch gemerkt habe, was für Freundschaften schwierig ist oder was es für mich schwierig macht, Freundschaften auf Dauer aufrechtzuerhalten, ist, wenn ich das Gefühl habe, nicht so sein zu können, wie ich bin. Also wenn ich die ganze Zeit den Eindruck habe, dass ich beurteilt oder vielleicht sogar verurteilt werde für die Art, wie ich denke und wie ich nun mal ticke. Und dass ich dann irgendwie denke, okay, sobald ich jetzt hier mich auf den Weg mache, dann wird erstmal über mich abgelästert. Deswegen ist es mir auch immer ganz wichtig, meinem Gegenüber den Eindruck zu vermitteln, dass bei mir ein Safe Space ist. Also auch, dass man auch tatsächlich mir Dinge erzählen kann, die vielleicht nicht so, die einen vielleicht nicht in so einem schmeichelhaften Licht darstellen. Deswegen, also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber habe ich schon das Gefühl, auch ein guter Freund zu sein und habe auch den Eindruck, dass ich auch in meinem fortgeschrittenen Alter es immer mal wieder hinkriege, neue Freundschaften oder neue engere Bindungen zu anderen Menschen zu knüpfen. Mein Job macht mir das auch in gewisser Hinsicht leicht, weil ich halt über Social Media oder halt auf irgendwelchen Veranstaltungen oder wie auch immer regelmäßig mit interessanten Menschen zu tun bekomme.
Also Zugang bekommst du zu mir auch sehr, sehr schnell. Also das erzähle ich auch auf der Bühne, wenn ich diesen Text, ist auch einer meiner Lieblingstexte, die ich spiele. Und da erzähle ich auch, dass man, also ich eigentlich keine Geheimnisse habe. Ich würde jedem Zuschauer da am Büchertisch irgendwie eigentlich alles relativ schnell erzählen. Also es gibt vielleicht nur so ein, zwei Themen, wo ich ein bisschen vorsichtiger wäre oder die ich jetzt nicht so rausblöke und natürlich auch Dinge, die Dritte mit einbeziehen.
Ja.
Aber ansonsten, was meine Person angeht, so erlebt man mich auch auf der Bühne, bin ich extrem transparent und gehe auch also schonungslos mit mir da um und erzähle ganz viel, sehr private Dinge. Und dennoch kann man eben mittlerweile auch relativ schnell aus meinem System wieder rausfallen.
Mhm.
Also ich kick eben mittlerweile dann auch Leute wieder raus, wenn ich merke, nee, da wird mit falschen Karten gespielt oder das mag ich jetzt nicht so. Und dann bin ich dann auch sehr rigoros. Also dann bin ich auch sehr da gibt es dann relativ wenig Weg zurück. So.
Ihr merkt es irgendwann, wenn der Podcast hier unvermittelt endet.
Ja, das könnte tatsächlich so sein, ja. Aber es ist, aber was ich eben, schau mal, ich mache immer so Wertelisten seit vielen Jahren, wo ich so gucke, was ist mein Hauptwert und so. Und mein Hauptwert ist tatsächlich Verbindung. Also das ist tatsächlich das, was mich ausmacht. Es gibt wenig, was mich mehr verletzt, wenn eine Verbindung kaputt geht. Und es gibt wenig, was mich mehr beschäftigen würde, als wenn eine Freundschaft oder eine Liebe zu Bruch geht. Und ich kann am besten auch mein Leben genießen, wenn ich in der Verbindung bin. Und ganz früh, also früher war es Kontrolle. War einer meiner Hauptwerte Kontrolle, was ein sehr unsympathische Eigenschaft ist, dass ich sage, ich gierte nach Sicherheit, auch nach der Sicherheit um mich herum, wer mich umgibt. Mir war es wichtig, auch zu kontrollieren oder zu hinterfragen, betrügt mich dieser Mensch oder, also jetzt gar nicht so Männchen, Weibchen so mit betrügen, sondern so auf so einer moralischen Ebene oder so. Also, dass ich mir nicht sicher war oder sicher sein konnte und da viel misstrauischer war und so.
Zu Recht?
Nee, ich glaube, weiß ich nicht. Weißt du, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall Kontrolle an sich, also oder Sicherheit an sich war mir ein sehr wichtiger Wert. Und jetzt bin ich schon jemand, der mehr so in die Verbindung halt so extrem wichtig ist.
Ja.
Aber eben auch, wenn es irgendwie nicht klappt, versuche ich das nicht mehr künstlich in die Länge zu ziehen, weil meine Erfahrung sagt, dass es dann meistens nichts mehr bringt.
Naja, zumal du ja auch sehr beschäftigt bist und dementsprechend die Freiräume, um Freundschaften zu pflegen, nicht so wahnsinnig groß vermutlich sind bei dir, oder?
Nee, also ja, das stimmt. Ja. Ich bin ja gespannt. Wir feiern ja meinen Geburtstag zusammen, meinen 50. In der Pasinger Fabrik mit der Buchpremiere. Und ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht so richtig, wen ich einladen soll. Also ich weiß natürlich, wen ich einladen soll. Ich weiß aber A, nicht, ob sie kommen. Und B, tatsächlich stresst mich das so ein bisschen. Also so Geburtstage oder so Einladungen oder so. Und tatsächlich werde ich da Leute einladen, die ich schon Freunde nenne und auch Wegbegleiter und Gefährten, die ich das letzte Mal an meinem letzten Geburtstag gesehen habe, weil ich das ganze Jahr keine Zeit hatte, ne? Oder einfach so viel unterwegs war.
Gut. Andererseits sagst du ja, dass du auch eine besondere Bindung zu den Menschen verspürst, mit denen du zum Beispiel drehst. Also ja, das ist ja eigentlich der Idealfall, oder? Also, dass man sich regelmäßig sieht, miteinander zu tun hat und dann auch noch zusätzlich ein freundschaftliches Verhältnis zueinander hat.
Absolut. Und das ist mir auch total wichtig. Also, weil ich bin extrem viel unterwegs, aber in jeder Stadt, in der ich bin, habe ich mir sehr wichtige Verbindungen.
Das und schon. Die kann man dann ja auch einladen, theoretisch. Also,
die kann man auch einladen. Ja. Ich gehe dann aber immer nie davon aus, dass die dann auch wiederum die Zeit finden zu kommen.
Ja. Kennst du nur so andere Leute, die auch permanent irgendwo unterwegs sind, zu tun haben?
Ja, tatsächlich. Also ich kenne sicherlich mehr, aber die Leute, mit denen ich in Verbindungen stehe, die sind entweder familiär oder beruflich natürlich nicht uneingespannter als ich.
Okay, das sagt man ja sowieso, also auch jetzt außerhalb der Filmsphäre, der Fernsehsphäre, beklagen das ja auch so, ich nenne es jetzt mal normallos, ohne es despektierlich zu meinen, dass man im Erwachsenenalter es immer schlechter hinkriegt, gemeinsame Treffen zu organisieren. Und gerade wenn man in so einer Freundschaft, in so einer größeren Gruppe ist, in der Clique, sage ich jetzt mal, da gibt es dann irgendwelche Formulare, die man dann anlegen muss, wo jeder dann sich für jeden einzelnen Tag einmal eintragen muss, da kann ich vielleicht, da kann ich nicht. Und wenn man Glück hat, findet man dann einen gemeinsamen Termin in 6 Monaten. Ja. Das ist ja auch so ein
Ding.
Aber
weißt du, wen ich zum Beispiel total beneide? Also es gibt ja so, ich habe so beste Freundinnen oder so beste Freunde, ja, also so irgendwie, wie viele Freunde habe ich eigentlich? Also ich würde mal sagen, so richtig tiefe Freunde, mit denen ich noch nicht in einem sexuellen Verhältnis war. 2.
2?
2, 3. Also die wirklich ganz tiefe Freundschaften sind. Und dann kommen gleich danach auch ganz tiefe Verbindungen und denen man so alles erzählt irgendwie. Da habe ich schon auch wirklich einige, weil ja, das schon. Aber so wirklich solche Säulen, so Lebenssäulen, wenn man sagt, wenn die wegbricht, dann bricht auch meine Welt zusammen. Das sind 2.
Ah ja.
3. 2, 2,5.
Okay.
Und aber wo ich immer neidisch bin, sind so Klicken. Eine meiner Lieblingsserien war ja Friends.
Ja.
Und ich dachte irgendwie, wie geil muss das sein, wenn du zu 6 bist und du machst Urlaub zusammen oder du triffst dich immer wieder, du wohnst zusammen und jeder schläft mit jedem. Und das fand ich immer irgendwie, also das habe ich immer sehr beneidet, dass dann diese 6 Friends-Leute da irgendwie sich immer in einem Café zusammensitzen. Sie scheinen irgendwie nichts zu tun zu haben und nicht zur Arbeit zu gehen und genießen nur ihre Freizeit und ihre Freundschaften. Und das fand ich schon geil. Also dass solche Klicken, die über Jahrzehnte funktionieren, das hatte ich nie und das habe ich aber immer beneidet.
Ja, das hatte ich auch nie. Also ich hatte als Kind, als Jugendlicher schon sowas, was ich Clique nennen würde. Und wir haben uns dann so im Erwachsenenalter doch sehr, sehr stark auseinander entwickelt, sodass dann irgendwann das für mich auch nicht mehr funktioniert hat. Aber klar, wenn es so eine amüsante Clique ist wie bei Friends, die es vielleicht auch nur in der Fiktion gibt, da bin ich auch gerne dabei. Ansonsten kriege ich immer so ein bisschen Beklemmungen, wenn Leute so von meinen Jungs oder meinen Mädels sprechen. Ne? So werden die dann ja immer bezeichnet.
Ja, oder so ein Mädchenurlaub dann in so einem Wellnesshotel und sowas machen. Ja. Ne? Und die Jungs gehen irgendwie zum Saufen nach Mallorca und so. Und es geht natürlich auch anders, ist ja klar.
Ich denke dann immer, da herrscht bestimmt so eine super krasse soziale Kontrolle, weißt du? Also dass dann eben genau das, was ich eigentlich vermeiden will, so dieses gejudged werden, dieses beurteilt werden von anderen, dass das da so vorherrscht.
Ja, oder eben genau das Gegenteil.
Oder genau das Gegenteil.
Im besten Falle,
genau,
ja.
Da jeder jeden lässt und der eine ist Anwalt und der andere ist irgendwie. Ich kenne so eine Gruppe, also ein guter Schulkollege von mir, der ist also auch ein Freund, der hat eben aus seinem Dorf, wo er kam, die Jungs, die kenne ich auch alle und die treffen sich immer wieder und die teilen sich irgendwie ein Segelboot oder gehen immer auf einen Hüttenurlaub und so. Und die sind auch völlig unterschiedlich, aber das ist halt, der ist halt dann so und der ist halt so und jeder wird so gelassen, wie er ist. Und die sind aber trotzdem verbunden.
Finde ich großartig.
Aber natürlich auch ein bisschen auf so eine, vielleicht auf so eine leicht oberflächlichere Art, ne? Also, also gut, weiß ich jetzt auch nicht zu beurteilen. Aber vielleicht muss man dann eben auch, vielleicht geht das dann auch wiederum nur in eine gewisse Tiefe, weil man dann eben, weil es dann auch einfacher fällt, alle fünfe gerade sein zu lassen. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es jetzt auch nur der Neid, der da aus mir spricht, weil ich dann eher irgendwie einer tieferen Verbindung, wo man über alles spricht, interessiert bin, als an einer Oberflächlichkeit oder so. Damit könnte ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also wenn ich tief mit jemandem befreundet bin oder Zeit mit jemandem verbringe, da muss es dann schon um mehr gehen als um eine gute Zeit oder so.
Mhm.
Also das ist nicht so in meinem Interesse.
Ich habe eine Zeit lang in Aachen gelebt und da hatte ich auch sowas, so eine Art Clique, so als sehr junger Mann. Und ich erinnere mich manchmal staunend daran zurück, dass wir uns nie verabredet haben, sondern dass wir immer nur zu dem anderen spontan hingegangen sind und einfach geklingelt haben. Also auch noch so mit Anfang 20 einfach klingeln. Hier, hallo, hier bin ich. Wir verbringen jetzt die nächsten Stunden miteinander.
Weil man da auch davon ausgehen konnte, dass der andere genauso wenig zu tun hatte wie man selbst.
Ja, klar.
Ich wüsste niemandem, auch meine besten Freunde, ich wüsste niemandem, wo ich einfach so klingeln kann und davon ausgehen könnte, dass der oder diejenige Zeit hätte. Außer nachts zwischen 2 und 6.
Genau, mach das doch mal.
Ja.
Es ist natürlich auch ein Altersding. Also ich habe das auch gar nicht groß hinterfragt. Irgendwann hat es dann halt einmal geklingelt. Irgendwann haben wir dann so ein Klingelzeichen vereinbart. Also dass diejenigen, die bei mir dann vorbeikommen, geklingelt haben, dass die so ein Klingelzeichen benutzt haben.
Mhm.
Weil ich sicher gehen wollte, dass nicht meine Ex-Freundin vor der Tür steht.
Okay. Verstehe.
Da gab es so ein paar ungeklärte Themen zwischen uns.
Okay, und du hattest immer den Mut zur offenen Auseinandersetzung.
Ja, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Die Auseinandersetzung war durchaus offen, aber es gab noch ein paar ungeklärte Dinge. Ja, das war immer dreimal klingeln, Pause machen, dreimal klingeln. Da wusste ich auch zum Beispiel, es ist kein Vertreter an der Tür.
Ich habe gerade das Gefühl, dass wir eine Gemeinsamkeit entdeckt haben in unserer frischen Verbindung, Freundschaft oder wie auch immer wir das nennen wollen.
Ja.
Ich glaube, ich vermute, du bist genauso harmoniesüchtig wie ich.
Absolut.
Süchtig, weiß ich nicht, aber harmoniebedürftig.
Bin ich ja, ganz klar.
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe auch echt tatsächlich Probleme, wenn ich merke, dass jemand Kram auf mich hat oder so, dann ich kann da schwer mit umgehen.
Ja.
Also ich, ja.
Da mache ich mir, da liege ich auch tatsächlich teilweise nachts wach. Beziehungsweise versuche tunlichst zu vermeiden, überhaupt mit dieser Konfrontation schlafen zu gehen, sondern das hoffentlich dann vorher schon geklärt zu haben. Ja, das ist so.
Ja, das wird auch immer drastischer bei mir. Früher habe ich viel bösen Humor gehabt und habe viel mit Humor und so einem Stromberg-Humor irgendwie mein Umfeld geschockt, ehrlich gesagt, weil dieser Humor ja teilweise auch diese Wirkung hat, dass es einen sprachlos macht, weil es so frech und grenzüberschreitend ist, dass man da ja gar nicht mehr weiß, was man dazu sagen soll. Also tatsächlich diese Stromberg-Sprache oder Didaktik. Und das habe ich dann wirklich irgendwann mal schlagartig auch abgelegt und kann mich da gar nicht mehr richtig zurückdenken, dass ich so unverschämt zu meinen Ängsten war. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Also jetzt denke ich ganz viel drüber nach, habe ich vielleicht was Falsches gesagt, was falsch verstanden werden könnte oder liegt da irgendwas in der Luft oder muss ich da nochmal nachfragen, ob alles okay ist und so. Also da habe ich mich wirklich genau ins Gegenteil gewandelt.
Ja, das ist bei mir auch so, aber nicht nur auf Freunde bezogen, sondern insgesamt auf zwischenmenschliche Interaktionen, dass ich die dann wie so ein Fußballspiel so im Nachhinein dann auch mal so in meinem Kopf durchgehe, am besten in Zeitlupe, und dann alles nochmal genau hinterfrage. Wir waren mal, wir beide waren ja zusammen, waren ja mal mit Leuten, mit denen wir beruflich zu tun haben, in so einer Telefonkonferenz. Und da hast du mich dann auch im Nachhinein angerufen und gefragt, ob etwas Bestimmtes, was du gesagt hast, irgendwie falsch verstanden hätte werden können. Und da konnte ich sehr zu dir relaten, weil das nämlich genau die Dinge sind, die mich dann auch umtreiben.
Ja. Ja. Ja, ja, das ist, da bin ich dann oft, gerade wenn es darum geht, irgendwie was zu fordern oder zu erfragen, oder? Oder seine eigenen Bedürfnisse Raum zu geben, da bin ich mittlerweile, also da habe ich mich wirklich 100% gewandelt. Also ich finde es total wichtig, in Klarheit zu führen.
Ja.
Und nicht zum Beispiel in Schuld oder so, aber in Klarheit zu argumentieren. Aber mir fehlt manchmal noch, mir fehlen noch manchmal die Eier sozusagen, das auch wirklich in, also auch wirklich klar zu formulieren. Und wenn man wirklich was klar und mutig formuliert, dann gibt es selten Fragen oder selten Raum für Missverständnisse. Missverständnisse oder gibt es dann eher oder ja, also irritierende Missverständnisse gibt es eher, wenn man rumdruckst oder wenn man irgendwie versucht, das so freundlich wie möglich zu machen. Weil dann ist der Gesprächspartner und denkt dann irgendwie, was hat er denn? Was will er denn? Warum redet der so bescheuert? Ne?
Ja.
Und so ist es natürlich dann auch in Freundschaften oder in einer Liebesverbindung so, dass man das zu vorsichtig sein eher auch schlecht ist.
Sehe ich auch so. Ich muss sagen, das hat mich in meinem Brotjob, in dem Job bei der Versicherung am allermeisten abgefuckt. Dass da so von der vorgesetzten Seite aus oder von der Chefseite aus die ganze Zeit so in diesem Corporate-Sprech, also in diesem, dass man genau auf seine Wortwahl achtet, die Gesprächsstrategie hat man auch von irgendwelchen Coachings erlernt oder so. Also, dass man so super inauthentisch versucht hat, mir bestimmte Dinge beizubringen oder zu vermitteln. Also du weißt halt dieses so, es gibt doch hier diese Gesprächsstrategie, dass man immer ein Kompliment macht, dann was Kritisches sagt und hinterher nochmal ein Kompliment. Also diese Sandwich-Kommunikation. Und das habe ich immer gehört, ich habe immer das erkannt, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, meine Vorgesetzte, dass die genau diese Strategie mir gegenüber jetzt anwendet. Eben auch, um so eine direkte Konfrontation zu vermeiden, wenn mal vielleicht irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Und das
ist natürlich irre manipulierend auch. Ne?
Richtig, genau. Erstens manipulierend und zweitens ist es mir dann deutlich lieber, wenn ich nicht im Nachhinein versuchen muss, so eine Interpretation dieses Gesprächs für mich anzufertigen, sondern einfach weiß, woran ich bin.
Mhm. Ja, voll.
Naja, da ist diese Direktheit mir dann durchaus lieber.
Ist in dem Text, der bei uns im Buch steht, ist ja auch so, dass ich von einem Herbert spreche, und zwar von einem Herbert als Person, einem Freund, den ich auch schon seit vielen, vielen Jahren zu meinem Leben zähle. Und das eben jemand ist, den man unter anderen Umständen vielleicht schon zigmal aus dem Leben gekickt hätte. Jemand, der mit dem man irre viel Zeit verbracht hat und der aber die Macht hat, einen abgrundtief zu nerven. Und normalerweise würde man sagen, ach nee, das passt einfach nicht. Die Wertediskrepanz ist da teilweise zu hoch. Mhm. Und trotzdem merkt man, es geht nicht. Ich kriege diesen Menschen nicht los, weil er tatsächlich zu so einer Säule gehört, wo nicht nur Geschichte und Identifikation miteinander irgendwie verstrickt ist, sondern wo man wirklich das Gefühl hat, das ist wie Familie.
Ja.
Den kriege ich nicht los. Hast du auch so jemanden?
Ja, ja. Ja, also ich habe jemanden in meinem Leben, der komplett anders lebt als ich. Ich bin mit dem ich eine Zeit lang in einer WG gelebt habe, und irgendwann haben sich dann unsere Wege getrennt, weil wir andere Dinge vorhatten in unserem Leben. Und der ist wie ein Bruder, wie ein Cousin, wie auch immer. Der ist auch regelmäßig dann zu Weihnachten, zu Heiligabend dann bei uns.
Okay,
und
cool.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas geben könnte, dass irgendwas passieren könnte, das uns wieder auseinanderbringt. Klar, ich meine, wir haben natürlich gerade, weil wir zusammengelebt haben, auch unsere ganzen Schrullen kennengelernt und uns aneinander abgearbeitet. Aber dieser Herbert, das hat sich dann doch, also ich meine, wir wollen jetzt nicht spoilern.
Nee.
Aber okay, ja. Nee, dann wie es mit Herbert weitergegangen ist, lest bitte im Text nach.
Ja, genau.
Würde ich jetzt mal sagen.
Also es gibt schon, natürlich gibt es Vorstellungen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es Ereignisse gibt, wo du dann deinen Kumpel auch nicht mehr zum Heiligabend einlädst, also vielleicht in dem Moment, wo er dir offenbart, dass er jetzt mit deiner Frau zusammen ist. Aber
okay,
die Personen müssten es wirklich schon sehr, sehr weit treiben, bis man ihnen nicht mehr verzeihen könnte.
Keine Verbindung ist unzerstörbar, aber es gibt Verbindungen, die deutlich stabiler sind als andere, ja. Ja.
Ja, und das finde ich aber faszinierend. Warum ist das so? Also was bringen die Menschen mit, außer die lange Zeit, die man miteinander verbracht hat? Weil ich glaube, das ist es nicht am Schluss. Mhm. Weil Zeit hat man mit vielen verbracht. Aber es kommt auch vor, dass es aus Versehen passiert, dass man wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringt, weil die Jahre so schnell ins Land gehen und es da wenig Konfliktpotenzial gibt. Und schwuppdiwupp ist man 20 Jahre miteinander befreundet und trifft sich ganz oft. Oder es ist einfach bequem, wenn man sagt, wen rufe ich denn an? Ich habe jetzt übernächstes Wochenende frei und am Dienstag sind auch noch 2 Stunden. Komm, dann rufe ich doch den an, der mir als erstes in den Sinn kommt. Das heißt aber noch lange nicht, dass daraus so eine tiefe Liebe oder so eine tiefe Freundschaft wird. Was ist es genau? Also was sind die, hat man tatsächlich ähnliche Werte? Bestimmt auch. Ist es die, kriegt man ähnlich viel Zuspruch vielleicht, dass man sich gebauchpinselt fühlt wird relativ wenig Kritik an einem geäußert und einem Lebensweg. Also was ist es? Wird dann das Ego gebauchpinselt oder geht es einem tatsächlich um die andere Person?
Also ich kann ja sagen, ich habe dein Buch natürlich intensiv gelesen und das Thema Werte kommt bei dir relativ oft vor. Ich würde diesen Begriff, ich selber verwende diesen Begriff in meinem Leben nicht so intensiv, aber vielleicht meine ich trotzdem was Ähnliches, wenn ich jetzt so überlege, was mir in Freundschaften wichtig ist. Also ich glaube, dass die Freundschaft zu der besagten Person deswegen so gut funktioniert, weil wir einen extrem ähnlichen Humor haben und uns auch gegenseitig regelmäßig zum Lachen bringen.
Ja, das ist wichtig, glaube ich auch, ja.
Ja, weil wir interessant finden, wie der jeweils andere denkt. Und weil wir voreinander, das habe ich ja gerade auch schon angesprochen, so sein können, wie wir sind, mit unseren Stärken, aber gerade auch mit unseren Schwächen. Und dass wir da auch offen miteinander sein können. Und vielleicht ist das auch etwas, was ich bei anderen Verbindungen und Freundschaften suche. Und was mir wichtig ist, damit diese Freundschaften dann auch auf Dauer bestehen können.
Ja, ich glaube, das ist schon tatsächlich wichtig, was du gesagt hast. Ich glaube, ein Sinn für Humor, einen ähnlichen Humor, das ich glaube, dass Humor tatsächlich ein Taktgeber ist für etwas.
Ja.
Ein Taktgeber für Gespräche, ein Taktgeber, also wie so ein Humor gibt, setzt so einen Rhythmus für ein Treffen voraus.
Ja, ja.
Wann sind im Gespräch die Momente, wo man entspannt?
Genau.
Wann fühlt man, also Humor ist ja auch was irre verbindend ist, ne? Was so viele Werte, da ist es wieder, auf einmal in so einen gemeinsamen Pool reinwirft. Ein gemeinsames Lachen oder so. Das ist so eine, ein Lachen ist ja auch so eine Emotions- oder so eine körperliche Äußerung, die natürlich viel einfacher zu produzieren ist als Weinen oder gemeinsames den Kopf zerbrechen über einen Gedanken, sondern es hat was von Entspannung, es ist relativ einfach herzustellen und es hat was sehr Verbindendes und sehr Entspannendes. Und wenn man einen ähnlichen Humor hat, glaube ich, oder ein ähnliches Humorverständnis, ist das ein totaler Türöffner für eine tiefe Verbindung.
Ja.
Das sehe ich auch so, ja.
Ja. Darüber hinaus gibt es auch pragmatische Gründe, warum man eine Person in seinem Leben belässt. Das ist bei Liebesbeziehungen, denke ich, genauso wie bei Freundschaften. Klar hat man sich natürlich auch...
Der Sex.
Genau. Klar hat man sich ein Stück weit aneinander gewöhnt und will nicht alleine sein und so weiter. Aber ich finde nicht, dass diese Verbindungen zwangsläufig entwertet oder weniger wertvoll macht, nur weil solche Faktoren, solche eher pragmatischen Faktoren da auch mit reinspielen.
Ja. Ja, ich glaube, es ist natürlich auch hilfreich, auf einem ähnlichen sozialen, aus einem ähnlichen sozialen Umfeld zu kommen, ist es bestimmt auch nicht unhinderlich, einen ähnlichen sozialen Status zu haben. Mhm. Also ich glaube, dass nur wirklich tiefe und langjährige Verbindungen jetzt völlig unterschiedliche Geldbeutel und völlig unterschiedliche Lebensumstände überleben. Also dass man da muss man sich schon sehr im Griff haben, wenn man jetzt, keine Ahnung, also wenn jetzt zwei Frauen, die unbedingt Kinder haben wollen und die eine kriegt 5 Kinder und die andere, der ist es leider nicht vergönnt, ach Kinder so zu kriegen. Mhm. Also so eine Beziehung und so eine Freundschaft, die wird, glaube ich, schon auch extrem auf die Probe gestellt. Aber wenn man das dann überwindet und wenn es dann tatsächlich, wenn man nicht Manager seiner Lebensumstände wird, sondern irgendwie weiterhin irgendwie offen bleibt, sein Leben zu gestalten, dann glaube ich, hat man da, wenn man sowas überlebt, dann ist das, kann man eine ganz, ganz tiefe, tolle Verbindung dann haben. Und ist das, aber es ist, glaube ich, das, also wenn man da so völlig verschiedene Leben führt, dann könnte es auch schwierig werden, denke ich.
Schwierig, aber nicht unmöglich. Also der besagte Freund, der hat tatsächlich wirklich deutlich andere Lebensumstände. Und ich würde mal, also auch wenn man jetzt so von sozialen Klassen spricht, ne, also von auch vielleicht sogar von Einkommensklassen oder was auch immer, das bringt definitiv Schwierigkeiten mit sich. Aber ich kann nur dazu ermutigen, dass man auch außerhalb seiner eigenen, seines eigenen Milieus, seiner eigenen Klasse Freundschaften pflegt. Alleine schon als Reality-Check. Ne? Es gibt ja mehr als genug Leute, die die ganze Zeit nur in bestimmten Kreisen unterwegs sind und gar nicht mehr so richtig blicken, was in der Welt eigentlich sonst noch so abgeht.
Aber das meine ich, Tobias, das wollte ich eigentlich damit, ich habe mich gerade kompliziert ausgedrückt, glaube ich. Das, genau das meinte ich. Also wenn du das überwunden hast, wenn das eben keine Rolle mehr spielt, wer was verdient, wie wer was sich Familie definiert oder so, wenn das keine Rolle mehr spielt, dann geht es wirklich nur umeinander.
Genau.
Und das ist eine ganz tolle Basis und ein Humus, auf dem irgendwie eine großartige Freundschaft wachsen kann.
Ja,
vorher genau. Ist es viel, auch hat es viel Vergleichendes, Comparing und so. Und ab einem gewissen Alter fällt das natürlich aber auch alles weg. Und da hast du dann auch, da geht es dann auch um ganz andere Themen. Also wenn ich jetzt als 59, Dreivierteljähriger mir einen neuen Freund oder einen Kumpel suche oder eine neue Freundin, eine Kumpeline, dann geht es eben nicht mehr um Kinder kriegen und was werde ich mal arbeiten, wenn ich groß bin, sondern meine Karriere ist absehbar und meine Familienplanung ist, davon gehe ich jetzt mal aus, abgeschlossen.
Ja.
Und dann geht es einfach um andere Werte und um andere Inhalte.
Klar.
Und man ist auch kompromissloser geworden. Ich kann mich auch gar nicht mit jedem wieder anfreunden, weil der Faktor Zeit ist bei mir sehr, also ich jetzt nicht, weil ich ausschließlich negativ denke, aber klar, mit 50, dann ist es halt anders. Mit wem verbringe ich meine Zeit, mit wem nicht? Für was nutze ich meine Zeit, die ich habe? Und man wird kompromissloser auch, weil man nicht mehr jetzt alle irgendwie jetzt in sein Leben reinmarschieren lassen möchte.
Mhm. Ja. Genau, kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe ein bisschen, also diesen Monat vielleicht nicht, aber ansonsten habe ich, glaube ich, schon ein bisschen mehr Zeit als du. Mir ist aufgefallen, dadurch, dass ich mit Mitte 30 auf diesen Künstler-Lifestyle umgeschwenkt bin, hat sich mein Freundeskreis also wahnsinnig erweitert und es ist auch deutlich bunter geworden. Durch meine Arbeit durfte ich unglaublich viele richtig, richtig tolle Menschen kennenlernen und zu einigen habe ich auch trotz meines fortgeschrittenen Alters noch eine Freundschaft aufbauen können und dafür bin ich jeden Tag dankbar.
Wie alt bist du eigentlich? 42?
43 bin ich mittlerweile.
43?
Ja. Ah,
junger
Hüpfer. So weit sind wir dann auch wieder nicht auseinander. Zumal ich weiß, das sagen mir ja auch alle, dass die nächsten Jahre wie im Flug vergehen werden. Ja, so ist das. Okay. Aber es ist doch schön. Ich finde, das ist doch eine sehr, da ticken wir doch ziemlich ähnlich, finde ich. Das war doch eine sehr harmonische, ich würde sagen, richtig freundschaftliche Folge, die wir da miteinander hatten.
Ich wollte dich noch was fragen. Bist du ein Anrufer oder bist du ein Angerufener?
Ich glaube, ich bin eher ein Angerufener. was aber nichts damit zu tun hat, dass mir die anderen Personen nicht wichtig sind, sondern eher damit, dass ich Schwierigkeiten habe, meinen Alltag strukturiert zu gestalten. Also das heißt, meine Tage fühlen sich, obwohl ich mehr Zeit habe als du, oft ein bisschen so an wie bei Tetris, so kurz vor Game Over, wo ich dann irgendwie versuche, noch so die Steine hektisch irgendwie so zu sortieren, dass es weitergehen kann. Und dann rutscht das mit dem Anrufen dann manchmal durch. Vielleicht bin ich eher ein Nachrichtenschreiber. Ich sehe irgendwas, was mich an die andere Person erinnert, wo ich glaube, dass die andere Person es witzig finden könnte. Und dann ist das vielleicht so meine Liebessprache, meine Freundschaftssprache, dass ich den Leuten das dann schicke.
Verstehen.
Ja.
Ich finde, da hat sich ja auch viel verändert durch dieses WhatsAppen und die Textnachrichten, aber auch Sprachnachrichten. Ab wann findest du eine Sprachnachricht von einem Freund unverschämt?
Weil sie zu lang ist,
meinst
du? Wie
viele Minuten?
Ich finde, es kommt ganz auf den Inhalt an. Also ich höre mir auch einen halben Podcast in Form einer Sprachnachricht an, wenn es nicht die ganze Zeit nur Stream of Consciousness ist.
Aber denkst du dann nicht, ab 4 Minuten hätte man mich auch anrufen können?
Ja, ehrlich gesagt. Also klar, dann könnte man vielleicht auch einige Fragen ein wenig schneller klären als auf die Art und Weise. Ich kriege aber zum Glück selten so lange Sprachnachrichten. Deswegen ist das ein Thema, mit dem ich mich nicht so viel herumschlagen muss.
Also ich nicht. Ich kriege immer sehr lange und sehr viele Sprachnachrichten.
Okay.
Böserweise könnte ich jetzt sagen, könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass ich nur fast ausschließlich mit Frauen befreundet bin.
Okay.
Aber nein, das hat damit natürlich nichts zu tun. Aber ich finde so lange Sprachnachrichten, da denke ich immer, warum telefonieren wir nicht? Oder hast du Angst, dass ich dich unterbreche in deinem Gedankenfluss oder durcheinander bringe oder so? Und ich finde, da hat sich schon echt eine Kultur verändert und ich bin mir oft nicht sicher, ob zum Guten.
Du meinst das Aufkommen der Sprachnachricht? Also,
ja, überhaupt so eine Kommunikationsform, dass sich diese Kommunikationsform verändert hat. Und ich weiß nicht, ob das, ich glaube, ich fand das Alte früher besser. Sogar noch besser, als man zum Münztelefon laufen musste und gucken musste, dass man genug Groschen in der Tasche hatte.
Das kenne ich auch noch.
Dann, dass man da irgendwie da die Zehnerle reingeschmissen hat und dann sich vorher überlegt hat, was will man denn vom anderen wirklich, wirklich?
Ja, und hoffentlich hat keiner in die Telefonzelle gepinkelt.
Ja,
das war das Nächste.
Genau. Ja. Ich war mit meiner Tochter mal, also es ist schon viele, viele Jahre her, da war sie, vor 10 Jahren oder so, und da war ich mal im Kommunikationsmuseum mit ihr und dann gab es so alle Generationen von Telefonen und natürlich auch das Telefon mit Wählscheibe und Kabel natürlich.
Ja.
Und dann hat sie mich gefragt, warum am Telefon ein Kabel dran ist und vermutete dann, dass es wahrscheinlich deswegen sein könnte, damit es nicht geklaut werden würde. Das fand ich sehr süß.
Das ist sehr schön. Süß, ja. Mein erstes Telefon in meiner ersten eigenen Wohnung war tatsächlich auch noch mit Wählscheibe. Einfach, weil es da war.
Ja, ja.
Auch da wurde schon eher mit Tastentelefon telefoniert, aber irgendwer hat mir das dann vermacht. Genau, deswegen kenne ich das.
Ich hatte auch in der, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, habe ich mein Taschengeld, ich habe so Zeitungen ausgetragen und ich habe mein Taschengeld dann dafür ausgegeben. Mit 14, 15 habe ich mir einen Anschluss in mein Zimmer legen lassen.
Wow.
Damit ich mit meinen Freunden in Verbindung bleibe. Also das war mir total wichtig, also cool. Dass ich das, weil ich natürlich immer Ärger gekriegt habe, dass ich das Telefon blockiere und so.
Ja.
Und ich wollte auch nicht die ganze Zeit auf dem Gang telefonieren, sondern ich hatte dann meine eigene Telefonnummer und da war, also Verbindung war immer schon irgendwie Thema für mich.
Und das heißt, du bist jetzt eher der Anrufer oder eher der Angerufene?
Ich bin tatsächlich der Anrufer. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich nicht anrufen würde, würde relativ wenig passieren.
Oh nein.
Ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich so eine, man kann, glaube ich, so einen Menschenschlag so ein bisschen da einordnen, die Anrufer und die Angerufenen.
Viele empfinden ja angerufen werden als übergriffig. Das geht mir nicht so. Also ich bin froh, wenn man Dinge schnell geklärt kriegt oder zumindest effizient geklärt kriegt und nicht 10.000 Nachrichten hin und her schreiben muss, obwohl das auch manchmal seine Berechtigung hat. Ich will damit sagen, Oliver, du darfst mich jederzeit anrufen. Vor 23 Uhr.
Vielen Dank dafür. Und falls dein Freund, jetzt kommt ja wieder die, in wenigen Wochen ist ja Weihnachten, falls dein Freund dann nicht zu dir kommt. Ich hätte ja auch nichts gegen einen Weihnachtsbesuch bei dir einzuwenden.
Oh, alles, also in Krefeld dann in dem Fall. Ich bin dieses Jahr in Krefeld. Und wenn Oliver Vnuk an unserem Heiligabendtisch in Krefeld sitzt, dann wird meine Mutter jahrelang nichts anderes erzählen.
Ist es so? Aber dann, aber Krefeld weiß ich nicht, weil Krefeld sind wir ja auch zusammen, ne? Wir sind in Krefeld am 2. Februar 2026 in der Kulturfabrik. Da machen wir Quatsch auf der Bühne.
So, ja, und es wird natürlich auch hochseriös.
Bestimmt.
Willst du bei der Gelegenheit auch noch die anderen Termine sagen?
Natürlich. Und zwar sind wir zusammen am 29.01. in München der Pasinger Fabrik, am 31.01. im Pavillon in Hannover, am 1.02. im Zentralkomitee in Hamburg, am 2.02. in der Kulturfabrik, wie gesagt, am 3.02. in Darmstadt und am 4.02. in Mannheim im Stadthaus Bürgersaal, am 5.02. in Tübingen im Sudhaus und am 6.02. in Singen in der Gems. Und hoffentlich, also ich sag dir, du wirst dich die Verbindung zu deinem Kindergartenkind, ich hoffe, dass du die, dass du den Kleinen auf Abstand hältst und diese Corona-Masken nochmal rausholst, weil was uns wirklich das Genick brechen könnte, wenn einer von uns krank wird auf der Tour.
Ich werde einfach die ganze Zeit in so einem Plastikball rumlaufen, weißt du? Kennst du diese?
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau, super. Ja, und so rumrollen, das ist eine tolle Idee. So machen wir das.
Sehr wunderbar, gut. Sehr schön. Ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer. Das ist die Kategorie, die ich neulich einfach mal spontan mit reingenommen habe. Dinge, die man tun kann, statt zu doomscrollen. Ich empfehle, weil also es gab in letzter Zeit so Todesgerüchte um Dolly Parton, die sich dann zum Glück als Quatsch herausgestellt haben. Sie erfreut sich bester Gesundheit, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ich empfehle das Album, das nicht nur den Song, sondern das gesamte Album Jolene von Dolly Parton. Ein Banger nach dem anderen, dauert eine halbe Stunde und es ist einfach eine einzige Freude von Anfang bis Ende. Auch wenn ihr sagt, Country, das ist ja furchtbar, da kann ich ja gleich Truckstop hören. Nein, gebt der Sache mal eine Chance. Jolene von Dolly Parton, das will ich euch hiermit empfehlen.
Das gab es von mir auch mal. Also nicht, dass ich mich mit Dolly Parton und dem medialen Gewitter, was auf so eine Meldung folgte, vergleichen möchte, aber von mir hat auch mal so ein Arschloch irgendwie einen YouTube-Film erstellt mit einer Todesnachricht, dass ich bei einem Autounfall ans Leben gekommen bin.
Ja, zum Kotzen.
Und dann musste ich erstmal meine Familie anrufen und sagen, dass dem dann doch nicht so sei.
Ja, zum Kotzen. Das wird in Zeiten der Deepfakes wird das auch nicht... Wenn solche Sachen auch nicht besser werden. In dem Fall war es so, die Schwester von Dolly Parton hat auf Social Media gepostet, dass man doch bitte für ihre Schwester beten solle. Am Ende hat sich herausgestellt, es waren, ich glaube, wenn ich es recht wiedergebe, Nierensteine. Also es war jetzt nichts Tödliches, aber die Schwester hat sich gedacht, ein bisschen beten kann ja nie schaden und hat nichts antizipiert, was sie damit auslösen würde.
Und die Plattenfirma hatte bestimmt auch was von, glaube ich, nach so einer Meldung.
Ja, genau, da wurden dann direkt schon mal prophylaktisch die Vinylplatten bestellt, genau. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Gut,
YouTube.
Das war wieder eine sehr schöne Folge. Hat mir großen Spaß gemacht.
Dann bis nächste Woche, mein Lieber.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.